rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Die Meister, die Besten, Les Grand Equipe, The Champions, die Meister, die Besten, Les Grand Equipe. Das ist, also dieses Lied ist nicht so leicht zu singen, vor allem nicht mit meiner vor allem nicht mit meiner nicht so schönen Singstimme. Chris fällt dir fast vom Stuhl.
Les Grand Equipe. Du warst eingeklemmt, Lennart.
The Champions. Ils sont les meilleurs, es sind die Besten, die sind die Champions. Leute, wir sind zurück in der Champions League. Damit begrüße ich euch ganz herzlich zur Podcast-Folge 287. Eventuell müsstet ihr nach den ersten Minuten dieses Podcasts eure Ohren mal kurz, mit Watte auslegen. Ich hoffe, ihr habt den Podcast nicht so laut gestellt. Also, wir nehmen Podcast-Folge 287 auf und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Yannick. Hi.
Servus, hi in die Runde.
Den Chris, wenn er sich schon wieder beruhigt hat.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo, und ich habe einen neuen Klingelton seit gerade eben.
Und den Andreas, hi.
Hallo, ich sitze hier mit meinem imaginären Brustring und mache mich heute über die Eintracht lustig.
Sehr schön, sehr schön. Hämisch, sehr gut. Ja, genau, also dieser Text ist interessant, wirklich sehr interessant, weil es immer wieder das Gleiche und die Übersetzungen sind also Saison, les meilleures équipes. Sie sind die allerbeste Mannschaften, the main event, die Meister, die Besten, und es ist, ja, also es hört sich gesungen, und wenn wir das ab August, September, nee, wann ist die erste Runde? Ich glaube, September ist die ersten Spiele. Wenn wir das dann wieder im Neckarstadion hören, hört sich das wahrscheinlich wesentlich besser an, als wenn ich das intoniere. Also, wir sind mittendrin in Folge 287 und wir reden heute natürlich über das 2:2 des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt am 34. und letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Wir reden darauf, was währenddessen auf den anderen Plätzen los war, was generell so in Frankfurt los war, bei den Frankfurtern, bei uns. Und dann blicken wir natürlich mal kurz auf die Tabelle und freuen uns, dass wir in der Champions League sind, zum zweiten Mal in 3 Jahren. Und dann schauen wir noch voraus auf so ein, da ist halt noch so ein Spiel irgendwie so, um die Saison so leicht ausklingen zu lassen, nachdem wir eigentlich unser Hauptziel erreicht haben. Spielen wir halt nächste Woche noch so Pokalfinale, beziehungsweise nächste Woche ist es schon am kommenden Samstag. Auch darüber reden wir heute natürlich. Bitte? Das Bonusspiel.
Irgendwie Bayern.
Ja, du weißt, wie das ist, wenn die Saison beendet ist und die Arbeit getan, dann tingelt man noch so durch die Lande, macht man halt in Berlin mal halt und nimmt den Pokal wieder, mit dem man vor 2 Wochen dorthin bringen musste. Mal gucken. Genau, dann reden wir natürlich noch über die Zweitligameisterinnen im Frauenfußball. Wir reden über die beste zweite Mannschaft Deutschlands. Wir reden über die Pokalfinalisten und wir reden über den deutschen Meister. Und alles ist der VfB, ist Wahnsinn, oder? Und WV-Pokalsieger auch noch. Genau, und natürlich schauen wir nochmal, was unsere Leihspieler bzw. unsere verliehenen Spieler am letzten Spieltag gemacht haben. Auch da sprechen wir von zumindest auf dem Papier Bundesligisten. Andere wiederum sind Zweitligisten jetzt. Also da kommen wir drauf. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt erstmal, da wir auch keinen Gast haben, in die aktuellen Themen rein. Vorher noch kurzer Hinweis. Ihr könnt uns jetzt, wenn ihr das tut, dann wisst ihr das, auf Twitch live sehen. Und wenn ihr das jetzt verpasst habt und das erst als Podcast hört, schaut einfach mal drauf, wenn wir die Folge ankündigen und nach Fragen, dann kündigen wir auch immer an, dass wir live auf Twitch sind oder eben nicht. Heute sind wir es. Und dann könnt ihr uns auch live zuschauen und mir live beim Singen zuhören. Weiß nicht, die Nationalhymne dann nach dem gewonnenen Pokalfinale. Mal schauen. Gut. Paar aktuelle Themen. Yannick, Nico Nati verlängert seinen Vertrag bis 2028. Was sagst du dazu?
Gute Entscheidung. Er hat sich's verdient. Er hat sich's erkämpft, diese Vertragsverlängerung. Wenn er gespielt hat, hat er wirklich immer sehr passable und sehr ansehnliche Leistungen gebracht. Ja, also es ist auch ein sehr besonderer Spielertyp, den man wirklich variabel, flexibel einsetzen kann. Kann Linksverteidiger spielen, kann offensiv die zentrale Position begleiten. Sechser, also ich glaube, wenn du auch so einen hast in deinem taktischen Werkzeugkasten als Trainer, da bist du auch ganz froh. Und der Junge, ja, wir haben seine Geschichte, glaube ich, hier schon tausendmal erzählt. Für ihn freut es mich ganz besonders, auch im Hinblick dessen, dass er ja leider nicht mit seiner Nation bei der WM dabei ist. Die Dänen haben es ja bekanntermaßen nicht geschafft. Es ist, glaube ich, für ihn persönlich auch eine schöne Sache. Und ja, ich freue mich, dass wir ihn jetzt noch ein paar Jahre bei uns im Neckarstadion und auch auf anderen Plätzen sehen werden, im Trikot mit dem Brustring.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch 2 Jahre, also der Vertrag wäre jetzt ausgelaufen, 2 Jahre, ein bisschen weniger leistungsbezogen wohl als jetzt dieser Einjahresvertrag, den er letzten Sommer unterschrieben hat, aber trotzdem, also ich meine, er hat jetzt sein, ich weiß nicht, wie viel das Saisontor gemacht am Samstag, müsste sein 3. gewesen sein, glaube ich, für einen Mittelfeldspieler und es ist kein, nicht unser Topspieler, aber er ist ein solider Teil der Mannschaft und dafür kann man den Vertrag durchaus mal verlängern. Chris, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, Yannick ist am Samstag in Berlin. Bist du beim Public Viewing oder bist du in Berlin?
Nein. Ich bin weder beim Public Viewing noch in Berlin. Ich bin schön brav zu Hause und schau mal, ob meine 3,5-Jährige wieder schreit, wo ist Fritzle, wo ist Dennis Undaff? Ob ich sie so lange wach halten kann, mal gucken. Aber nein, da bin ich. Dieses Wochenende bin ich einfach mal Familienpapa.
Ich meine, wir hatten das ja auch schon letztes Jahr. Ja, ich meine, das zweite Pokalfinale in Folge, da kann man auch mal die Prioritäten ein bisschen anders setzen.
Ja, natürlich.
Also, kann man auch beim ersten machen, natürlich. Aber ich möchte einfach nur mal betonen, dass wir schon wieder im Pokalfinale sind. Andreas, du hast auch keine Karte für Berlin bekommen, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Aber dafür bin ich beim Public Viewing beim Mercedes-Benz-Museum, welches ausverkauft sein wird. Da gehe ich hier mit meiner Freundin. Und,
sehr schön.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie in dem kleinen Areal da fast 20.000 Leute reinbekommen.
Ja, genau. Also, sie haben die Kapazität nochmal erhöht auf 18.000 jetzt. Vorher waren es, glaube ich, 15. Ich bin auch gespannt. Das soll ja wohl dann auf diesem Parkplatz, diesem hügeligen Parkplatz davor. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, oder? Dass es irgendwie dahinter stattfindet. Aber ich glaube, sie wollen es jetzt davor machen, oder?
Ja, also ich habe es heute auch noch mal gelesen. Ich glaube, es ist davor, also wenn ich es richtig interpretiere.
Von der Mercedes-Straße direkt her, der Zugang
da an der dahinter wäre es tatsächlich mit der Anzahl, glaube ich, echt eng. Also ich denke, ihr werdet alle den Weg finden, wenn ihr dort seid, bei dem Public Viewing. Und ich denke, und dass es schon gut organisiert ist dann am Ende des Tages.
Ja, ich denke auch. Und ich meine, dann ist man, glaube ich, auch nicht mehr so weit entfernt von der Kapazität auf dem Schlossplatz letztes Jahr. Beziehungsweise, da war ja dann auch, also waren schon viele Leute. Ich glaube aber, nach der Meisterschaft 2007 waren noch mehr Leute in der Stadt. Aber gut, das war natürlich dann auch was anderes, weil wir natürlich ein Heimspiel hatten damals. 2007 ist ein guter Aufhänger für unser nächstes Thema. Ist zwar eigentlich kein VfB-Thema, aber ich finde, man kann es ruhig mal erwähnen. Sascha Kalajdzic ist nicht nur österreichischer Pokalsieger, sondern auch österreichischer Meister mit Linz geworden am Wochenende und hat beim entscheidenden Spiel alle 3 Treffer aufgelegt. Finde ich auch eine schöne Sache, nach seiner Leidensgeschichte mit den Verletzungen. Ja, und er musste auch noch bei der Eintracht spielen. Also man kann Sascha, und er ist im WM-Kader, habe ich gesehen.
Ja, genau. Er fährt zur WM.
Also es läuft auf jeden Fall wieder für ihn. Und es lief auch für Rosa Rückert von den VfB-Frauen, denn die hat für die deutsche U19 das Tor des Monats April erzielt. Ich glaube, darüber hatten wir auch noch nicht gesprochen. Hat es einfach noch jemand gesehen? Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, mir das anzuschauen.
Ja. Kann man mal machen, so mit der Hacke.
Mit der Hacke, ne?
Ja. Mit dem Rücken zum Tor.
Ja.
Kann man genauso machen, ja.
Sehr gut. Ich würde sagen, die ganzen Transfergerüchte, die machen wir vielleicht nächste Woche, wenn da ein bisschen was konkreter ist. Also man liest ja, dass Marius Funk wohl zurückkommen soll von Cottbus. Der war ja in der Jugend beim VfB, ist dann, glaube ich, zu Fürth gegangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und soll wohl kommen. Und heute kam es ja irgendwie auch durch, dass der VfB ganz überraschend nicht auf Alex Nübel setzt in der kommenden Saison. Die 10 Millionen Euro Gehalt nicht zahlen wollen. Ich habe irgendwo gelesen, Bayern hat ein 44 Millionen Euro Problem, weil das ist das Geld, was Nübel bis zum Vertragsende 2030 bekommt. Aber ja, ich würde sagen, da widmen wir uns dann vielleicht nächste Woche, wenn dann vielleicht auch schon was fix ist.
Was ist eigentlich mit Figo? Kommt der jetzt eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die Gomez-Millionen sind aufgetaucht.
Ah ja, sehr gut.
Aber passt ja auch ganz gut, denn Millionen hat der VfB auch am vergangenen Wochenende gescheffelt. Und das ist eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Segment, nämlich den Werbeblock. Wenn ihr uns mit den Gommes-Millionen unterstützen wollt, dann müsst ihr es geschickt machen, aber ihr könnt auch einfach einen kleineren Betrag uns zukommen lassen, entweder über Patreon oder über PayPal. Das Ganze nutzen wir natürlich, um hier den Podcast am Laufen zu halten. Bei Patreon geht es um eine monatliche Unterstützung, wie gesagt. Wenn ihr neu einsteigt, kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt mit ein bisschen rund um den Brustring-Merch. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, werdet ihr auch mit einer Nennung hier im Podcast belohnt. Der Daniel unterstützt uns mit $10 im Monat und wird dafür in jeder Folge genannt. Mit $5 im Monat unterstützen uns der unterstrich Zylinder und Renato. Vielen Dank dafür. Die werden auch in jeder Folge genannt und stellvertretend für alle, die uns mit $2 im Monat unterstützen. Nennen wir diesmal den Christian. Bei PayPal könnt ihr uns einfach die Millionen, ich weiß nicht, ob es bei PayPal so eine Obergrenze gibt, wie viele Millionen man gleichzeitig rüberschieben kann, aber ja, könnt ihr uns auf jeden Fall Geld rüberschieben, wie und wann, wie häufig ihr wollt. Ich habe mir jetzt bei YouTube diese kurzen Clips angeschaut mit den VfB-Spielern, die dann zu ihren Heimatvereinen gehen und denen dann sagen, ja, und übrigens hier der VfB und ich, wir spenden euch 10.000 Euro. Coole Sache auf jeden Fall. Wenn einer von euch mal zum Bundesliga-Spieler wird, dann darf er gerne nochmal in den Podcast kommen und hier auch nochmal 10.000 Euro da lassen. Ich schaue in versteinerte Gesichter. Okay, ich glaube, der Zug ist für uns alle abgefahren.
Ja.
Und genau, alles, was ihr darüber wisst, ist für dich unter rundumdenbrustring.de/support. So, dann schauen wir mal aufs Spiel gegen Frankfurt. Andreas, und es gab ein Novum, glaube ich, in dieser Saison, denn wir sind in zwei Spielen hintereinander mit der gleichen Startelf angetreten. Es sind exakt die gleichen Spieler auf dem Feld gestanden wie gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende. Nübel im Tor, dann die Dreierkette mit Mittelstädt, Chabot und Hendricks, außen Führig und Leveling, innen Stiller und Schema, weil Karasau ja immer noch gesperrt war für dieses Spiel. Nati hinter den Spitzen, Demirovic und Undav. Hat dich das überrascht, dass wir einfach endlich mal, was heißt endlich mal, wir müssten ja meistens auch rotieren, aber dass Sebastian Hoeneß jetzt gesagt hat, never change a team, das Leverkusen an die Wand gespielt hat?
Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es die gleiche Elf war. Aber ja, jetzt wo du sagst, coole Sache, aber vielleicht doch so ein bisschen Vorbereitung auf das Bayern-Spiel, ein bisschen Eingespieltheit. Ja.
Ja, oder vielleicht einfach auch, ja, vielleicht lief es auch einfach. Also ich weiß nicht, hat einer von euch diesen Kurzfilm auf YouTube gesehen, wo sie die letzten drei Spiele nochmal so zusammengefasst haben?
Ja.
Ja. Habt ihr gesehen, wie Hoeneß nach der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim ausgerastet ist? Ich glaube, es war die erste Halbzeit, wo er sagte, das ist nicht Champions League. Oder ich weiß nicht, was er gesagt hat, das ist so in die Richtung, also so kommt ihr nicht in die Champions League. Das ist genau das Gleiche, was wir auch gedacht haben. Das ist, fand ich ganz schön. Also Sebastian Hoeneß, einer von uns. Es war ja letzter Spieltag und dementsprechend liefen ja alle Partien eigentlich gleichzeitig, Chris, und dann saßt du vom Fernseher und hast gedacht, ja, ich hole mir nochmal was zu trinken oder spiele nochmal mit der Kleinen kurz, weil die ersten, ich glaube, 6 Minuten ging gar nichts. Das ja. Hatte dann zur Folge, dass wir auch hinten dran waren für den Rest des Spieltags. Ja, also an sich ja schön viel Rauch und so, auch sah auch ganz cool aus, zieht halt aufs Feld. Was weniger cool waren, glaube ich, die Böller, ne?
Ja, ich glaube, es war dieses Gesamtpaket. Also wir sind jetzt wieder bei der Diskussion, hoffentlich nicht wieder bei der Diskussion mit Pyros und was weiß ich was. Es gibt Leute, denen gefällt. Ja, ich kann dem Ganzen auch was abgewinnen. Es können schöne Bilder dabei entstehen, aber es sollte sich halt niemand dabei verletzen oder niemand verletzt werden. Ja. Und wenn man anfängt, auf irgendwelche Tribünen Böller zu schießen oder was weiß ich da zu machen, da muss ich schon fragen, ob solche Menschen eigentlich noch ganz, ganz klar in der Birne sind. Weil, ja. Was will denn die Scheiße? Auch mit den ganzen Diskussionen, die wir zuletzt hatten oder wo immer wieder aufkam mit den Regulierungen fürs Stadion. Was darf man nicht und überhaupt. Ja. Also wenn man es wirklich schaffen möchte, dass ganz strenge Kontrollen gibt, um sich dann wieder ganz enorm aufzuregen, wie denn das sein kann und die Fankultur wird unterdrückt, ja, ihr seid der beste Beweis dafür, dass man mit manchen wahrscheinlich nicht mehr richtig reden kann, weil die völlig Banane in der Birne sind. Also ja, dass da Rauch reinzieht, okay, Begleiterscheinung passiert, ist doof, es riecht auch, glaube ich, nicht so geil, also auch wenn man da unten dann steht und das einatmen muss, ist, glaube ich, auch schon nicht so geil als Spieler. Aber halt, dieser Punkt, wie gesagt, wenn man anfängt auf Tribünen, auf die eigenen Tribünen zu schießen oder während dem Spiel dann auch noch bei einem eigenen Angriff auf den gegnerischen Torhüter wahrscheinlich im Visier hat, aber dann selber noch. Es hat mich so erinnert an die KSC-Fans damals im Neckarstadion, die das eigene Team abgeschossen haben mit ihren Raketen.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, genau. Ja, also,
weil ich auch gedacht habe, ja, Idioten unter sich. Also ich kann es nicht anders sagen. Deswegen für solche Leute, nee, das ist der Grund, warum es am Ende knallt in den Kurven. Und ja, ich verstehe es nicht, dieses Aufspielen und alles. Und mein Gott, geht hin, macht eine schöne Show da draus, macht ein schönes Erlebnis draus. Geht auch anders und dann ist alles fein. Und wenn man es hinkriegt, dass sowas abgesprochen ist, wenn die Vereine zum Beispiel sagen so, hey, ja, cool, mach das so und so, aber guck, dass es im Rahmen bleibt und man hält sich da dran, hey, warum denn nicht? Dann arbeitet man wieder zusammen. So ist es halt, oh, wir schmuggeln was rein, oh, guck mal, was für harte Typen wir sind. Nein, ist halt einfach Vollidioten.
Ja, und vor allem, also bei Kanonenschlägen, und da waren, glaube ich, 3-4 während des Spiels zu hören, auch völlig random Zeitpunkten, und bei Feuerwerkskörpern, du sprichst das an, wo dann Doan quasi noch die Funken, also sieht zumindest aus, als würde das abbekommen, da hast du halt im Guestblock gestanden, hab gesagt, habt ihr, sind wir alle? Ja? Also alles, was die Hand verlässt, da sind wir uns, glaube ich, einig, und andere Menschen verletzt, hat dann halt da nichts zu suchen und hat dann halt auch nichts mehr mit Stimmung zu tun. Also ja, es war auf jeden Fall generell ja eine komische Stimmung. Die Frankfurter haben ihren Trainer ausgepfiffen,
Bitte? Also, sorry, das ist so peinlich. Also klar, er ist jetzt nicht der Übertreter, klar, vielleicht hat er es nicht geschafft, aber warum die den auspfeifen? Als würde er das sinkende Schiff verlassen. Ich meine, der hat sein Herz schlägt für Frankfurt, hat immer wieder gesagt, wie geil er es hier findet. Ich meine, es ist, vielleicht hat es Konflikte im Team gegeben, aber Burkhardt hat ihn beleidigt. Alle Öffentlichkeit. Und die nehmen den Burkhardt in Schutz. Also ich verstehe.
Das ist seine Emotionen, nicht. Andreas. Ist seine
Emotionen. Nee, aber trotzdem, wir haben noch nie, wir haben nicht mal Labbadia ausgepfiffen. Also, ich meine, der letzte, der so ausgepfiffen wurde, war wahrscheinlich Wolfgang Dietrich.
Ja.
Und er hat das zu Recht, aber was, das ist auch peinlich. Und dann dieses Banner, das auch noch falsch geschrieben war. Alberto,
ja.
Das war aber extra falsch geschrieben.
Echt?
Ja, klar. Das war ja so eine Verhunzung von seinem Namen, so ein bisschen. Der Ultras von Frankfurt so ein bisschen beobachtet und kennt, der weiß, dass die gerne mal so ein bisschen aggressiv-sarkastische Spruchbänder.
Aggressiv-sarkastisch ist schön, ja.
Und vielleicht noch zu Riera 2-3 Worte. Der hat sich das schon auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Klar, es ist nicht cool von Burkhardt, dass er ihn beleidigt, aber wenn man so hört und liest, was der so alles gemacht hat, wie er sich verhält bei Pressekonferenzen, dass er Journalisten beleidigt, egal ob der Journalist der Bild-Zeitung ist oder nicht, das ist ja auch letztendlich, repräsentiert er ja den Club in der Öffentlichkeit. Und da kann ich durchaus, ob man das jetzt machen muss, dass man ihn auspfeift, das sei mal dahingestellt, aber ich kann durchaus den Frust der Frankfurter verstehen, wenn so einer deinen Club eben so in der Öffentlichkeit präsentiert. Und das hat er sich selber zuzuschreiben, und es ist ja bei Gott auch nicht das erste Mal, dass er mit solchen Verhaltensweisen auffällt. Also wenn selbst sein Entdecker, also derjenige, der ihn entdeckt hat, sagt, dass er ein schwieriger Charakter ist, also kann man alles nachlesen, dann ja, weiß ich nicht. Muss man natürlich auch vielleicht die Eintracht-Verantwortlichen hinterfragen, warum man dann so einen Menschen einstellt. Ich weiß es nicht, aber da bin ich nicht nah genug dran. Aber ich habe es gemerkt, wo ich in Frankfurt, jeder weiß es, wartest du ja zusammen mit den anderen Fans, also mit den Frankfurtern. Und wenn du da mal so zugehört hast, da war auch bei den, sag ich mal, normalen Eintrachtlern ziemlich viel Frust rauszuhören, was die Personalie Riera angeht. Also ich kann es durchaus verstehen, dass da auch sich einiges angestaut hat.
Ja, ich glaube,
ich meine, klar, ich verstehe, aber erstens, man wusste ja, was das für ein Charakter ist. Das heißt, also, ob da die Frankfurter jetzt wirklich jetzt überrascht sind, dass da jetzt so ein Mensch ist. Und ja, es ist wenn, ich meine, ich kann ja auch verstehen, die Kritik, was er gegen die Bild-Redakteure hat, hier so, dass seine Geschichte angeblich jahrelang, also wochenlang her ist und auf einmal jetzt ausgegraben wird Und das ist auch ein bisschen in Frankfurt, so ein bisschen dieses Durchgestecke an die Bild-Zeitung ja auch ein großes Problem ist. Das kennen wir ja selber, so Dietrich-Zeiten. Und ich finde es cool, wenn mal da auch mal jemand sagt, hey, ihr sorgt dafür, dass ein bisschen so die Stimmung vergiftet ist. Auch hin zu, und ja, auch Richtung Bild-Zeitung, wo die auch einen gewissen Ruf haben. Und ich bin da vielleicht ein bisschen, ich habe da weniger Mitleid mit denen.
Ja, aber das ist ja part of the deal. Also sorry, ja. wenn du heute Bundesliga-Trainer wirst. Also man kann über die Bild sagen, was man will. Das ist eine Grundsatz.
Ich sag nicht, dass der Sportteil gut ist.
Ja, aber wenn ich heute Bundesliga-Trainer werde oder auch bei einem großen Club, egal, auch im Ausland, da sind ja die Gazetten auch nicht anders. Da musst du dann einfach mit sowas auch leben. Und ich meine, andere Bundesliga-Trainer müssen sich's ja auch gefallen lassen. Und 17 Stück benehmen sich und einer tanzt halt so aus der Reihe. Also du kannst.
Nein, du hast Tim Walter vergessen.
Ja, ich bin Bundesliga-Trainer.
Ja, okay, stimmt, das recht. Ja. Also, ich sag mal so, ich fasse es mal zusammen, damit ich nicht weiter mit dem Brustring auf dem Trikot vor dem Computer keinen Podcast ausschlacht, um die Eintracht zu schmähen. Wir sind froh, dass bei uns solche Zustände nicht mehr herrschen. Damit können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Spiel rein, das dann wirklich auch losging. Und Bahoya dann gleich mit dem ersten Schuss aufs Tor den Nübel pariert. Chris, ich fand, der VfB war am Anfang, das bis zum 1-0, über das wir gleich sprechen, der kam ein bisschen schwer ins Spiel rein, oder?
Ja, vielleicht fehlte ihnen aufgrund der Rauchentwicklung die Frische. Naja, es war tatsächlich so, ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass es sich verzögert hat, weil du kommst raus, bist eigentlich fokussiert. Und dann fährst du ja doch noch nicht so ganz hoch, wohl, und das könnte, oder ja, hat auf mich zumindest so gewirkt, als ob das genau das Problem wäre. Und man wollte natürlich auch wahrscheinlich so ein Stück abwarten, nach dem Motto, jetzt mal gucken, was Frankfurt macht. Gehen die wirklich in die Offensive, weil sie ihre Chance nutzen wollen, oder wollen die einfach das hier nur irgendwie runterspielen, oder? Und da kam dann eher so ein gemäßigter Beginn beim VfB, sagen wir es doch mal so, zustande.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass natürlich sowohl für die Eintracht als auch für uns ging es natürlich um was, und auch die Eintracht musste natürlich gucken, was die anderen Plätze machen. Sie mussten auf jeden Fall gewinnen, aber ja, die dürften halt auch dann nicht verlieren, was jetzt irgendwie eine Binse ist, aber ja, klar, also es ging einfach so um sehr viel in diesem Spiel. Und dann geht in der 9. Minute ungefähr, geht Führig von links in den Strafraum, schießt aufs kurze Eck, Zetterer pariert, der VfB kriegt eine Ecke, die wird auch geklärt. Dann kriegt der VfB noch eine Ecke, Chris, und dann passiert was, das haben wir, glaube ich, seit Menschengedenken nicht mehr erlebt. Ich glaube, das letzte Mal war es unter Löw oder so, ich weiß nicht, also mach's kurz. Chris Führig tritt die Ecke rein und Cema, mit Unterstützung von Schawute, der direkt daneben steht, köpft eine Ecke direkt ins Tor. Was? Also nur gegen Frankfurt geht das, oder?
Nein, das geht, wenn man tatsächlich mal im Training auch Fokus auf Offensivstandards legt. Oder vielleicht generell auf Standards legt. Und wie oft haben wir das Thema schon gehabt, dass wenn wir Standards können, wir noch schwerer zu bespielen sind wahrscheinlich. Vielleicht rechtzeitig zum Pokalfinale ist es da, und ich habe es ja bei Blue Sky auch geschrieben, so ein Tor nach Ecke. Wenn sie jetzt noch den Pokal gegen Bayern holen, habe ich, glaube ich, alles gesehen, was der VfB leisten kann. Oder was das VfB machen kann. Deswegen, es kann so einfach sein. Ja. Es war jetzt nicht wirklich hier der Jahrhunderttrick für den Eckball, sondern es war einfach nur, ja, so stelle ich mir einen Eckball vor, und dann stelle ich mir vor, dass da einer steht. Auf der anderen Seite habe ich schon überlegt, wenn da Carrasso gestanden wäre, wäre wahrscheinlich der Ball irgendwo gehen kann, statt zurückgeflogen. Man weiß es nicht. So war es ein tolles Tor, und Cema ist ein absolutes Phänomen für mich, der Junge. Also der ist so unglaublich, trotz seinem Alter noch so abgefuckt auch, und oder schon so abgefuckt. Und klar, der lernt noch, klar, der macht auch noch Fehler, klar, der holt sich unnötige gelbe Karten ab. Trotzdem, das ganz starker Transfer, und ich freue mich echt, oder ich würde mich echt freuen, wenn der noch da bleibt auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe auch davon aus, dass er da bleibt. Einfach gut gemacht, und wie du sagst, einfach endlich mal das umgesetzt, was man vermutlich auch im Training macht. Andreas, gleichzeitig lag Hoffenheim hinten. Du hast auch im Fernsehen gesehen, oder? Oder warst du im Stadion?
Nein, ich war im Urlaub. Wir haben Konferenz gesehen.
Sehr gut, das heißt, du hast direkt gesehen, Hoffenheim die Kind und dann VfB
Kind. Genau, da war das Tor von Hoffenheim, glaube ich, und dann gleichzeitig Tor in Frankfurt und nicht so, bitte, 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 bitte. Und dann sehe ich die Jubel und dachte, boah, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Da war ich mir dann doch sicher, dass es vielleicht doch was wird. Und ja, ich glaube, da auch um die Zeit ist dann auch das 1:0 für Hamburg. Nein, nein,
Quatsch. Nee, das war später. Das war erst in der zweiten Halbzeit,
ja. Genau. Also das Problem war halt an dem Spieltag, wir hatten ja nur DAZN, das hat ja nur Konferenz. Die waren die ganze Zeit bei Wolfsburg gegen Pauli.
Ja.
Dann immer wieder zu Bayern, weil, hey, hier Bayern München.
Ja, muss ja immer zu gucken.
Ja, und dann vielleicht mal in der ersten Halbzeit vielleicht mal 10 Minuten beim VfB, das ist ein bisschen nervig.
Ja, aber das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie angespannt du vor dem Spiel warst und wie erleichtert du nach dem 1:0 warst und als dann gleichzeitig auch Hoffenheim zurücklag.
Ja, sehr erleichtert. Also vor dem Spiel war ich sehr nervös, war sehr hibbelig. Meine Freunde, die haben mit mir zusammen das Spiel angeschaut, mit dem ich im Urlaub war. Alle nicht fußballaffin. die haben mich angeguckt, als wenn die so, als die haben gedacht, hey, irgendwas ist mit mir falsch, weil ich so angespannt. Ich stand ja vorm Fernseher, ich konnte ja nicht sitzen.
Ich stehe ja wirklich vor dem Endgerät, ja.
Ich stand vorm Endgerät. Aber die so, ja, setz dich doch mal hin. Ich sag so, ich kann nicht. Wieso? Schwierig zu erklären, ich kann gerade nicht. Ja.
Ja, sehr schön. Aber so, also, ich meine, jetzt, wo wir es geschafft haben, kann man da natürlich auch ein bisschen entspannter drauf gucken. Ja. Eigentlich ist das ja geil, so ein Spiel. Also, wenn du dann irgendwie stehst am Ende, dann so guckst, okay, läuft Leverkusen noch, was machen wir hier? Ja. Das hast du natürlich selten. Und es ist ja auch ehrlich gesagt so, dass ihr, glaube ich, das letzte Mal, als für uns am letzten Spieltag noch wirklich um was ging, war 2023, als es noch darum ging, ob wir Relegation spielen oder uns direkt retten, meine ich. Weil die Jahre danach, 2024, ging es nur noch in Anführungsstrichen um die Vizemeisterschaft. Der hatten wir aber auch Platz 3 genommen, glaube ich. 2025 war es egal. Da war es nur noch Platz 9 am Ende.
Da ging es darum, Leipzig Europa zu versauen.
Das stimmt. Aber so, ne, so der ganz große Einsatz war es nicht. Und dementsprechend war das schon mal wieder was anderes, dass es wirklich um viel ging an diesem Spieltag. Frankfurt musste dann wechseln. Bahoyang musste verletzungsbedingt raus. Ansgar Knauf kam rein in der 17. Minute. Dann lag Hoffenheim schon 2:0 hinten. Natürlich waren die ein bisschen vor uns in der Spielzeit. Usun dann mit einer Chance, der Nübel im kurzen Eck prüft. Ich finde, man hat schon gesehen, auch wenn bei Frankfurt gerade vieles nicht so läuft, auch neben dem Platz, Yannick, das ist schon eine gefährliche Mannschaft, oder? Das hat man auch, finde ich, auch selbst in der ersten Halbzeit gesehen.
Ja, definitiv. Also da ist schon eine Menge Qualität drin in der Mannschaft von der Eintracht und ist für mich eigentlich auch so ein bisschen unerklärlich, warum die da so abgesackt sind in dieser Saison. Sind ja eigentlich auch stark gestartet unter Dino Topmöller noch. Und viele Nationalspieler haben sie in ihren Reihen. Spieler, die einfach auch eine gewisse Qualität haben, die dir als Gegner dann auch gefährlich werden können. Und gerade auch so ein Ansgar Knauf, der klar zugegebenermaßen gerade nicht in Topform ist, aber der halt auch genau so ein Spielertyp ist, der mit seinen tiefen Läufen, mit seiner Technik am Ball dann auch für Gefahr sorgen kann. Also das ist eigentlich schon eine solide, gute Truppe. Das kann man schon, glaube ich, so sagen.
Ja, ja. Die aber dann halt auch nicht unbedingt die, das nicht auf den Platz bringt. Das hat man ja schon im Hinspiel gesehen. Und auch jetzt, es gab dann diesen Angriff der Frankfurter, wo dann plötzlich eine Rakete Richtung Spielfeld flog und ich glaube, da am Fangnetz hängen blieb. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Zwischendurch gab es noch Gelb für Schema nach dem Vorder- und Usun. Das war die fünfte Gelbe, aber es ist halt egal. Das ist halt auch das Schöne, dass wir ohne Gelbsperre noch in das letzte Spiel reingehen konnten und nur Karasäuer fehlt. Das waren ja wirklich alle anderen fit. Ja, der VfB wurde dann wieder ein bisschen stärker, so gegen Ende der ersten Halbzeit. Hendricks, der dann drüber schießt nach einer Ablage von Undav. Aber ich weiß nicht, Chris, wie fandst du so wie war so deine Stimmung während der ersten Halbzeit? Angespannt oder warst du nach der 1:0-Führung eigentlich entspannt eher?
Also dadurch, dass man ja auch wusste, wie es bei den anderen steht, war es, also das mit, gerade mit Hoffenheim war schon so ein bisschen, okay, Dampf raus, immer noch das eine Auge dann nach Leverkusen, wobei man auch weiß, okay, Frankfurt muss ja auch erstmal noch hier jetzt zwei Tore machen, um dass das für uns irgendwie gefährlich wird.
Ja.
Deswegen, ja, es war, ich fand's dahingehend eigentlich ganz clever vom VfB, weil sie haben erstmal versucht, nicht so viel anbrennen zu lassen. Und das war schon, das, ja, ich glaube, wenn es andere Vereine sind, sagt man, oh, die haben das schon relativ routiniert runtergespielt. Mhm. Nur wir sagen so, weil wir halt dieses typische VfB-Sein-Gen haben mit diesem, oh Gott, es kann jederzeit was passieren und oh Gott, wir fallen plötzlich auseinander und Tore von Frankfurt zählen vielleicht doppelt oder so, weil wer weiß es. Und deswegen, es war so eine bisschen, ja, immer noch Angespanntheit, aber auch irgendwo eine gewisse Coolness, weil ich kann es nur nochmal sagen, das mit Hoffenheim, ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt habe, auch ich war der festen Überzeugung, dass Hoffenheim zuletzt ziemlich overperformed hat oder zwischendrin mal overperformed hat. Ich glaube, die letzten Spiele von Hoffenheim zeigen das dann eigentlich auch in die Richtung, in die es da ging. Deswegen, mich hat es schon überrascht, dass sie sich von Gladbach quasi so herspielen lassen oder dass sie da die Dinger kassieren. Aber ja, also die letzten 10 Spiele von Hoffenheim waren 3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist halt. Ja,
und ich meine.
Deswegen.
Ich meine, vorher wurde ja noch teilweise gerechnet, wie hoch müsste Hoffenheim gewinnen, um bei einem Sieg des VfB und noch anders vorbeizukommen. Und am Ende.
Das ist, glaube ich, in den ersten 10 Minuten ist es relevant. Und wenn Hoffenheim nach 10 Minuten 2-0 führt und wir 2-0 hinten liegen, dann wird es mal spannend, was das angeht. Aber alles andere war ja schon so, ja, also ich glaube nicht, dass jetzt hier Gladbach zu Hause 8-2 oder sowas verliert. Also das war eher unrealistisch.
Habe ich auch für unrealistisch gehalten. Und genau, es lief dann auch für den VfB. Das Spiel war insgesamt recht ausgeglichen bis zur 45. Minute plus 4. Als Führig nochmal auf Undav flankt. Undav legt den Ball in die Mitte ab auf Nati und der macht passend zu seiner Vertragsstellung am Tag vorher das 2-0. Natürlich passenderweise auch beide VfB-Tore vom Gästeblock, der schon beim 1-0 komplett ausrastet und beim zweiten erst recht. Und ich weiß noch, ich sehe nur so, wie Undav den ablegt und ich so, ja! Kill sie, also das Spiel, nicht die Frankfurter. Und dann machte den rein. Und das war also, ich glaube, Andreas, perfekter kannst du ein Tor in so einem Spiel nicht machen als direkt in der Verlängerung der Nachspielzeit der ersten Hälfte, oder?
Genau. Psychologischer wichtiger Zeitpunkt. Und ja, ich glaube, dann war ich dann auch wesentlich entspannter, weil ich dachte, komm, das werden wir nicht mehr hergeben. Dafür sind wir zu abgeklärt. Und die Frankfurter sind dann auch wahrscheinlich gekillt, auch so stimmungsmäßig, motivationsmäßig. Die wollen halt auch nur noch das Spiel fertig spielen und nach Ibiza fliegen, Urlaub machen. Ich glaube, nee, das die rote Karte war in der zweiten Halbzeit gelb bei Hoffenheim.
Von Hoffenheim, ja, genau.
Ja. Da war ich wesentlich entspannter und ich war dann noch positiv in der zur Halbzeitpause.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte vielleicht auch schon ein oder zwei Bier getrunken zu dem Zeitpunkt. Aber als wir mit dem 2-0 in die Pause sind, Yannick, und ich so, hab dann gesehen, okay, in Hoffenheim, es war ja 4 Minuten Nachspielzeit, wie gesagt, in Hoffenheim, oder bei Hoffenheim, war die Pause schon fast wieder rum, oder beziehungsweise die sind dann in Unterzahl geraten, während wir noch in der Halbzeitpause waren. Ich war relativ entspannt und zuversichtlich in der Halbzeitpause, weil ich dachte, wir führen hier 2-0. Leverkusen muss ja erstmal, selbst wenn die gewinnen und wir unentschieden spielen, sind wir weiter vor denen, weil wir diese 3 Punkte Vorsprung haben. Ich war vielleicht ein bisschen zu entspannt in der Halbzeit. Wie ging es dir?
Warst du auch im Stadion? Genau, mir ging es sehr ähnlich. Und zunächst einmal war es ja auch so, dass der Gästeblock in die Pause hinein weiter gesungen hat. Also du hast gemerkt,
das war auch geil.
War eine sehr losgelöste Stimmung. Und ja, die Ergebnisse, alles hat für den VfB gesprochen zu diesem Zeitpunkt und dementsprechend war ich natürlich auch sehr entspannt und auch überzeugt davon, dass das auf jeden Fall reichen wird. Und man hat auch gemerkt an der Körpersprache der Frankfurter, dass es halt, ja, ihnen schon so einen Schlag versetzt hat. Ist ja auch klar, das Momentum vor der Pause ist natürlich auch echt bitter, muss man dazu sagen, aber umso besser für den VfB zu dem Zeitpunkt.
Ja. Also ich war wirklich lange nicht mehr so entspannt, auch wenn es natürlich nur immer noch viel ging in der zweiten Halbzeit. Bei Frankfurt kam dann nach der Halbzeit Fares Shaibi für Arnaud Kalimuendo, wo ich ein bisschen überrascht war, dass er den schon zur Halbzeit runternimmt. Ich glaube nicht, dass er verletzt war. Ich glaube, er war einfach nur von seiner Offensive unzufrieden, der Alberto. Und genau, Shaibi sieht dann auch direkt gelb nach dem Foul an Hendricks. Und wenn man dann nochmal auf die anderen Plätze guckt, Freiburg führte dann, ein bisschen überraschend fand ich, gegen Leipzig. Ja, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass die Freiburger schon die Woche vorher alles klar machen und Frankfurt quasi komplett desillusioniert ist. Die führten gegen Leipzig und ich glaube, dann hast du auch schon ein bisschen bei Frankfurt gemerkt, okay, da geht auch gegen Richtung Conference League nicht mehr viel, weil ich glaube, Freiburg führte dann irgendwann schon 3-1 zu Hause gegen Leipzig. Und also es ging alles in eine sehr, sehr entspannte Richtung, fand ich. Wir hatten dann nochmal eine Chance, Schema, nach einer Ecke wird den Zetterer aber nicht mal pariert, den Kopfball.
Aber wieder nach einer Ecke.
Ne? Ja. Das ist erstaunlich. Und dann gab es nochmal gelb für Frankfurt. Dann brachte Frankfurt in der 60. Minute einmal der Hut, unseren ehemaligen Spieler, für Mario Götze, von dem ich auch überhaupt nicht gesehen habe, dass er auf dem Platz war, Mario Götze, um ehrlich zu sein. Johnny Burkhardt für Uso. Und ich meine, das sind natürlich eigentlich schon. Also auch Usun, den sie ja von Nürnberg geholt haben, vorletztes Jahr aus der zweiten Liga, Burkhardt, das ist natürlich schon eine gewisse Qualität eigentlich, ne? Also, dass du den dann erst auch in der 60. Minute bringst in einem Spiel, wo es um so viel geht, fand ich schon interessant. Frankfurt hat noch mal ein bisschen angezogen, also Nübel musste gegen Shaibi in der 68. Minute parieren, und dann kam eine Flanke, Andreas, die, das ist dann wieder so ein bisschen VfB sein. Er kriegt sie nicht zu fassen, dann haut er sich den Ball auf den Fuß, sodass ihm der Ball vom Fuß wegspringt. Nübel rennt hinterher, will den Ball rausschlagen, schlägt aber nicht den Ball aus dem Strafraum, sondern nur Johnny Burkhardt und es gibt folgerichtig Elfmeter. Und das war für mich wieder so ein bisschen, ich habe es im Blog auch geschrieben, so ein bisschen so ein Bielefeld-Moment. Du hast eigentlich alles im Griff und dann machst du einfach was extrem Dummes und denkst so, hoffentlich fällt uns das nicht auf die Füße. Wie ging es dir bei dem, oder als dann der, wahrscheinlich wurde dann rübergeschaltet, Elfmeter in Frankfurt.
Genau. Und nicht so, bitte VfB, mach das Ding sicher. Ja, und dann siehst du halt, wie Nübel sich beschwert, denkst du, ja, kommt die Wiederholung, oder denke ich mir, also du siehst halt nur die Szene am Strafraumgrenze, wie Nübel da den Ball wegkommen will und Burkhardt fault, und ich denke mir so, was machst du da? Wo bist du? Und dann habe ich die Wiederholung gesehen und dachte, Alter, wieso rennt der? Rennt doch zurück ins Tor, da stehen auch um dich herum VfB-Spieler.
Ja, eben.
Als ob er jetzt aus der Drehung den Ball irgendwie in den Winkel zimmert oder lupft. Sehr unnötig. Bisschen traurig, dass jetzt auch so irgendwie die Nübel-Ära beim VfB zu Ende geht. Dann.
Wow, wir haben noch ein Spiel.
Also, wenn Nübel den entscheidenden Elfmeter hält, den entscheidenden Elfmeter von Kane hält, dann hole ich mir ein Trikot von ihm oder so, keine Ahnung.
Ich dachte, dann krebst du die Gomez-Million aus, um ihm 10 Millionen genau. Jahresgeld zu zahlen.
Genau, also dann baue ich dem Statue direkt neben Hoeneß seine Statue. Aber nee, ja, bisschen unnötig, und er könnte auch mal einen Elfmeter halten.
Hat er doch, wo war das? Gegen Gladbach? Was, gegen Gladbach? Man hat doch einen gehalten in der Rückrunde.
Ja, Gladbach gegen Tabakovic.
Ja, stimmt. Ja, genau. Chris, was hast du gedacht? Du warst noch nicht fertig.
Ja, ein bisschen dumm, dass man jetzt auch Frankfurt wieder rankommen lässt, vielleicht ein bisschen Energie gibt und sie wieder zum Leben macht. Das ist halt wieder ein typisches, VfB stellt sich ein Bein selber.
Ja. Chris, wie ging es dir mit dem Gegentreffer?
Also wirklich ganz ehrlich, mir war es in dem Moment völlig wurscht. Das war so dieses, wie es Andreas gesagt hat, man stellt sich selber ein Bein. Es ist einfach so rotzedumm. Also das kannst du gar nicht anders sagen. Also es ist so ein Blödsinn kann auch echt, ich will jetzt nicht sagen, nur im VfB passieren, aber wenn es wieder so ein Slapstick-Ding gibt, einen Rückblick, dann haben wir echt wir haben mehr Slapstick-Gegentore oder solche Szenen wie Tradition haben wir da mehr wie Leipzig. Ich darf nur an Einwürfe erinnern, die im eigenen Tor landen und solche Späße. deswegen, für so einen Bock und das ist halt was, wo ich auch gedacht habe, so meine Güte, muss es sein, müssen wir Frankfurt tatsächlich nochmal so richtig wachküssen oder so ein bisschen wiederbeleben? Und oh, aber zu dem Zeitpunkt war Hoffenheim war durch eigentlich mit 10 Mann. Ich glaube, da stand es dann schon 3-0 dort auch, oder?
Genau.
Und Leverkusen lag hinten. Das war auch so, ja, Leverkusen müsste jetzt noch 2 machen. Frankfurt müsste auch noch 2 machen. Damit, ah ja, also so ganz deppig werden sie sich nicht anstellen. Ich war schon entspannter, aber super genervt. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich war einfach nur super genervt.
So ging es mir auch, wenn du denkst, okay, das werden wir es über die Zeit bringen. Und das Spannende war ja wirklich irgendwann, du warst selber, das war dann die 72. Minute, genau. Und bei allen anderen brach schon langsam die 80. Minute an, weil du hattest ja zuerst die Verzögerung vorne dran, dann hast du noch Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Das waren dann, ich glaube, in Summe irgendwie 10 Minuten, die wir hinten dran waren. Und das war dann schon echt spannend und das war fast sogar so ein kleiner Vorteil für uns, weil du legst ja eigentlich den letzten Spieltag so an, dass alle zeitgleich spielen, dass keiner sich zurücklehnen kann und sagen, okay, ich weiß, wie die anderen, also ich weiß, wie die anderen Spiele ausgehen oder ausgegangen sind. Ich kann mich zurücklehnen und die Frankfurter, und ich weiß nicht, vielleicht lag es auch ein bisschen an dem Rauch aus dem Gästeblock. Es war auf jeden Fall in dieser Situation, war das durchaus nicht schlecht für uns. Der VfB wechselte dann Raquez für Mittelstädt, Wagnermann für Führig. Janik, ich fand Wagnermann im Spiel, also ich muss das nicht irgendwie kaprizieren, aber ich fand ihn echt nicht gut, als er reinkam. Also wir wissen ja das noch nicht genau, also mittlerweile wissen wir ja alle, wer nominiert ist und wer nicht. Für die Weltmeisterschaft, also andersrum als vor 2 Jahren, als dann Chris Führig mit der Brötchentüte nominiert wurde, wissen wir, das ist schon alles. Also es war ja nicht mehr spielentscheidend, aber boah, der war schon nicht gut drauf, fand ich, Wagnermann.
Am Ende. Ja, so seine Aktionen, die er gebracht hat nach seiner Einwechslung, fand ich jetzt auch nicht so schön. Verliert da auch 2-3 Duelle und ja, hat dann auch ein paar Ballverluste drin, also hat nicht sehr stabil gewirkt und du hast gerade die Nominierung angesprochen, ist natürlich schade für ihn, ich gönne es jedem VfB-Spieler, ja, unabhängig von der Nation, bei so einem Turnier dabei zu sein. Raquez hast du gerade erwähnt, der ist tatsächlich auch dabei.
Haben wir vorhin vergessen zu sagen.
Für die Schweiz, genau, das können wir jetzt nochmal hier an der Stelle vervollständigen. Nee, ich fand, er hatte in dieser Saison durchaus seine Momente und seine Spiele, wo er auch echt gut war, wo man auch so seine Stärken gesehen hat. Und ich finde es immer schwierig, alles so auf einen Spieler runterzubrechen. Ja, klar, in dem Spiel gebe ich dir recht, definitiv war das keine gute Leistung von ihm. Führig hingegen, für den er ja eingewechselt worden ist, fand ich wieder echt gut, stark, viel Impact gehabt, ja. Schade, dass er wahrscheinlich nicht nominiert wird. Jetzt warten wir mal noch den Donnerstag ab, aber ja.
Ja, vielleicht überrascht uns ja auch alle.
Was habe ich heute gelesen? Überraschung für alle. Julian Nagelsmann nominiert Sepp Maier fürs Tor.
Was du vorhin noch reingepostet hast, muss zu Hause bleiben, weil Klose zurückkommt.
Oh Mann.
Es gab nochmal Chancen durchaus auf beiden Seiten. Burkhardt hatte eine große Chance, aber auch Leveling. Ich fand der VfB, ja, ich weiß nicht, die Luft war immer so ein bisschen auch raus. Und ich glaube, wir müssen auch nicht ewig über diese zweite Halbzeit reden, weil vom Ergebnis her war es egal, in der 92. Minute gab es nochmal Elfmeter. Handelfmeter gegen Schema, den Burkhardt dann zum 2-2 ausgleicht. Also, weiß ich nicht. Nein. Muss man nicht geben.
Nein, also er zieht die hart zurück. Ja. Ich habe mich so aufgeregt. Ich kann mich gar nicht darüber freuen, dass wir hier die Champions League klar machen, weil mich dieser Elfmeter wieder so aufgeregt hat. Die Handspielregel ist so kaputt. Okay, ja, die springt ihn an die Hand, aber er geht ja mit der Hand nach hinten. Ihr wollt uns Wels jetzt noch eine reindrücken dafür, dass Undav ihn gesagt hat, dass er nicht mag? Oder?
Also ich glaube auch, weil er hat, also das ist ja halt auch, also keine Ahnung. Das ist halt wieder das Thema für klare Fehlentscheidung. Ich meine, wir müssen jetzt auch beim letzten Gegentor in dieser Saison nicht noch über eine endlose VR-Diskussion anfangen. Aber ich fand es auch lächerlich und ich habe mich auch vor allem geärgert, dass wir das Spiel halt nochmal aus der Hand gegeben haben. Ich hätte gerne in Frankfurt gewonnen. Und zumal es ja dann auch nochmal ein bisschen kribbelig wurde hinten raus. Ne? Aber du wolltest noch was zum Tor sagen?
Nur, dass es halt auch wieder so ein typisches VfB-Sein-Ding ist. Dann wieder so Slapstick. Im Prinzip wie der erste Elfmeter so unnötig. Der Ball der Ball springt ihm so dumm an die Hand. Das erste war ja so ein Slapstick, gefoult, jetzt das zweite so ein unnötiges Handspiel. So bringst du dich um Punkte und Gott sei Dank tut's uns am Ende nicht weh, aber das Spiel wieder so repräsentativ für die Saison vom VfB.
Man oder? Fand ich nämlich auch,
geht, ja. Geht völlig verdient in Führung, Gegner ist eigentlich weg und dann hilft man ihn praktisch zurück ins Spiel zu kommen, aber ja. Am Ende war es dann nicht egal, weil ich glaube, da war schon Schluss in Frankfurt, in Hoffenheim, in Gladbach, beziehungsweise stand schon 4-0. Ich glaube, da war auch ein bisschen so der Gedanke schon auf das kalte Bier nach der Arbeit, nach dem Spiel.
Ja, wobei, also ich hatte gerade gesagt, wurde am Ende nochmal so ein kribbelig, denn Shaibi hätte fast das 3-2 gemacht und in Leverkusen lief das Spiel noch und ich stand im Block und hatte den einen Auge auf dem Spielfeld, den anderen auf dem Handy, wo in Leverkusen die 8. Minute der Nachspielzeit lief. Und ich meine, wenn die beide gleichzeitig noch getroffen hätten, wenn Frankfurt noch das 3-2 gemacht hätte und Leverkusen plötzlich aus dem Nichts noch ein Tor gemacht hätte, dann wären wir halt raus gewesen aus der Champions League. Und also da wusste man richtig, also das ist halt auch so dieses, also auch das, so wie im Pokalfinale letzte Saison, nach dem 4-2, wo Nübel dann den Ball unter sich begräbt, du denkst, oh scheiße, wenn die hier in der 80. das 4-3 machen, dann wird das hier nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber es war dann, das Schöne war dann, dass halt Leverkusen vor uns fertig war, so 2 Minuten, selbst mit der ganzen Nachspielzeit. Und dann war eigentlich klar, ich denke, Chris, du hast das Einzelspiel geschaut, oder?
Ich habe das Einzelspiel geschaut, ja, aber hatte ja die anderen Spiele quasi auch auf dem Handy, auf dem Ticker. Und ich war relativ entspannt. Also dadurch, dass er auch dann, ich glaube, als die Frankfurter Chance kam, war Leverkusen eigentlich schon aus sogar. Für mich, wir waren in meinem Zugtun waren wir durch. Deswegen auch der zweite Elfer hat auch echt angekotzt. Also weil, wie Andreas sagte, zieh den Arm nach hinten. Also ja, über die Handspielregel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr diskutieren dieses Jahr. Hoffe ich. Ich weiß nicht, was im Pokalfinale passiert. Aber ja, trotzdem, wir waren durch. Für mich in dem Moment schon. Also mir war es scheißegal, ich habe nur noch gegrinst, weil scheiß drauf, was da noch passiert. Es ist einfach, ey, also wenn wir Vierter werden und zu der Champions League qualifizieren, egal was noch im Pokal oder Euroleague war oder so, haben wir eine verdammt gute Saison gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Für alle, die es jetzt nicht sehen konnten, ich habe 3-mal Nicken geerntet für diese Aussage.
Ich meine, es ist eine herausragende Saison. Ich meine, was hätte der VfB besser machen können, außer jetzt gegen Porto nicht auszuscheiden, was jetzt halt auch keine Laufkundschaft ist. Wir stehen im Pokalfinale, wir haben die Champions League klar gemacht, als Vorjahrestabellenneunter.
Und das ohne einen Voltemade-Ersatz.
Ohne das, ja.
Oh also, ja, und ohne Stürmer.
Also deswegen, was hätte der VfB jetzt realistischer? Also klar, es gibt immer besser, man könnte ungeschlagen Meister werden, pipapo, aber es gibt kein besseres Szenario als das, was wir jetzt erlebt haben. Und ja, man könnte so stolz auf den Saison
zu. Aber immer dran denken, ne, wie bei Benfica hat es doch jetzt geschafft in Portugal. Die sind ungeschlagen durch die Saison und sind Dritter geworden.
Krass, ne? dunkle Porto-Magie. Yannick, wie ging es dir im Stadion, als du wusstest, Leverkusen ist aus? Und unser Spiel läuft aber noch so ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Wie ging's dir?
Ja, also ich war eigentlich echt entspannt, muss ich sagen, weil ich habe es ja mitbekommen im Blog. Ich habe tatsächlich selber nicht aufs Handy geguckt, aber rings um mich herum, weißt selber, wie es ist. Die Leute gucken und ich hatte so 2 Reihen hinter mir jemanden, der das dann immer so in Echtzeit weitergegeben hat. Nee, also ich war echt entspannt, habe mich über den Elfer natürlich auch ein bisschen geärgert. Hätte da schon noch gern so die 3 Punkte in Frankfurt mitgenommen, aber ja, wie sagt man so schön, scheiß der Hund drauf, dann ist es halt so. Mein Gott, es war klar. Dann kam auch Abpfiff in Leverkusen etc. Man hat's gewusst, es reicht auf jeden Fall, egal was jetzt hier noch passiert. Und
das ist halt geil. Das fand ich halt geil. Irgendwie dieses wirklich, dadurch, dass du halt wirklich hinter allen anderen hinten dran warst, hast du noch so 2 Minuten, wo du das einzige Spiel in dieser Bundesliga-Saison noch warst und du konntest einfach nur feiern. Dann wurde ja auch gesungen, Stuttgart in der Champions League und so. Und das war einfach richtig geiler Abschluss der Bundesliga-Saison, fand ich. Ja, und dann war Schluss und dann waren wir in der Champions League. Geil fand ich, wie Hoeneß dann hinterher nochmal. Also es war ja, ich sag mal, der Jubel war ein bisschen entspannter als vor 2 Jahren, als wir zum ersten Mal in die Champions League gekommen sind. Da war die Eskalation ein bisschen größer. Gut, da sind wir auch noch Vizemeister geworden. Aber stark fand ich am Ende, wie nochmal Hoeneß dann vor die Kurve ist und die nochmal richtig heiß gemacht hat. Und das macht er ja selten. Deswegen weiß man auch, glaube ich, Chris, wenn er es macht, dann bedeutet es ihm auch was. Weil du hast es ja selten, dass er wirklich so eskaliert vor der Kurve.
Ja, auf der anderen Seite, war klar, ist es jetzt nicht mehr so euphorisch und alles, weil es ja inzwischen auch Routine hat. Ja. Nein, es ist schon, du hast gesehen, okay, da ist auch eine Last runtergefallen, runtergepurzelt und auch dieses so, wow, wir haben es tatsächlich geschafft oder es ist die Mannschaft, wir einfach das ganze Team hat es geschafft, das zu wiederholen mit mehr Belastung und
stimmt, das noch darf man nicht vergessen, ne?
Ja, eben. Es sind andere Voraussetzungen nochmal, wie bei der Vizemeisterschaft, über die wir immer noch reden. Und deswegen ist einfach schöne Bilder, einfach auch, ja, dass er so aus sich rauskommt auch. Und es ist einfach so dieses Perfect Match. Er ist jetzt der dienstälteste Trainer, dadurch, dass er Heidenheim abgestiegen ist. Mhm. Dienstältester Trainer der Bundesliga. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz über den VfB nochmal zu meinen Lebzeiten irgendwie sagen werde. Deswegen, es passt so vieles gerade und das ist so ein absolutes Krönchen und wenn jetzt am Samstag wirklich was Verrücktes noch passiert, ganz ehrlich, dann wird Stuttgart aber nochmal abgerissen hier. Also ich glaube, wenn die dann heimkommen am Sonntag, muss immer dran denken, wir haben ja Feiertag am Montag. Ne?
Stimmt, ja.
Da könnte einiges gehen und ich glaube nicht, dass wir, sollte es zu einer Feier kommen, werden wir keine flächendeckende Logo-Fahne von uns haben. Nur mal so.
Na. Ja, also ich finde es auch immer noch Wahnsinn und ja, das ist, wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt, aber noch nicht so richtig. Und wir haben ja auch jetzt noch schon drüber gesprochen, Champions League oder Europa League, natürlich ist Champions League, das unterm Strich ist es geil, dass wir es wieder geschafft haben, ja, dass wir wieder Vierter geworden sind. Und ja, auch mit dieser, das war jetzt das 52. Pflichtspiel, glaube ich, in dieser Saison.
Genau.
Wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt am das Pokalfinale ist dann das 53. Und das ist halt Wahnsinn, ja. Also ich meine, Freiburg hat ähnlich viele, weil die auch ins Halbfinale gekommen sind.
Ja.
Ins Finale gekommen sind, Aston Villa. Und jetzt auch im Finale, Halbfinale, Pokalfinale, UEFA Cup. Nur die sind halt aber auch halt nur Siebter geworden und nicht Vierter. Und das ist, also Hut ab vor dieser Mannschaft, Hut ab vor diesem Trainer, Hut ab vor dieser sportlichen Leitung, finde ich, weil nicht wenige haben ja auch nach dem 9. Platz in der Vorsaison geunkt, naja, ob das jetzt wieder, ob wir wieder auf dieses Level kommen, ja, oder ob wir uns vielleicht irgendwie doch 1-2 Etagen drunter jetzt einsortieren müssen. Und ich sah auch nicht immer so aus, als würden wir in die Champions League kommen, aber der VfB hat es durchgezogen, hat, glaube ich, in der Rückrunde fast genauso viele Punkte wie in der Hinrunde. Ich glaube, 1-2 weniger geholt. Und das ist, ich glaube, es waren 30 in der Rückrunde und 32 in der Hinrunde. Ich meine, es gab Saisons, da hatten wir in der ganzen Saison nur ein paar 30 Punkte.
Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, sie haben wirklich, glaube ich, draus gelernt, aus dem, was sie ja gesagt haben, mit letztes Jahr mit dem Durchhänger und alles, dass sowas nicht nochmal passiert. Wissen sie, was sie da, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen oder sowas. Und ich glaube, das hat tatsächlich funktioniert. Also ja, es ist tatsächlich immer noch eine Mannschaft, die auch was lernt. Auch immer noch surreal, aber nehme ich gerne.
Ja, und die kann ja noch weiter lernen. Ne? Also das, wo wir jetzt, wir sind schon so ein bisschen in der...
Titel verteidigen könnte man mal lernen.
Ja, das stimmt. Im kleinen Saisonrückblick drin. Ne? Aber gerade die Sachen, wo du dann diese Saison dann noch gescheitert bist, vielleicht an Porto, diese Abgezocktheit, dass dir halt so Dinger wie das 2-1 nicht so häufig passieren. Das kann die immer noch lernen, aber hey, es ist, also... Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, das ist halt einfach die optimale Situation. Du bist in die Champions League eingezogen und jetzt kannst du super entspannt in dieses Pokalfinale reingehen. Weil du halt einfach alles geschafft hast, was du die Saison erreichen wolltest, und jetzt hast du halt dieses Bonusspiel. Vielleicht nochmal kurz zum Frankfurt-Spiel. Der VfB hatte wohl in der Tat kein Bier zum Feiern dabei, die mussten dann Binding trinken, was sie irgendwie aus Frankfurt hergeschafft haben, fand ich auch ganz lustig. Ja, aber es zeigt auch so ein bisschen, ne? Da war halt keiner schon zu siegessicher, ja, und hat dann keiner irgendwie gesagt, so, jetzt machen wir nochmal T-Shirts, weil wir nochmal in die Champions League gekommen sind, ja. Man ist halt auch einfach mit einer Ernsthaftigkeit reingegangen, weil auch nichts ist peinlicher als T-Shirts, die du wieder einmotten musst und die dann 10 Jahre später auf irgendeinem Flohmarkt auftauchen.
Ja. Denkt also ihr, die haben die Pokalgewinner-T-Shirts?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das muss der vorbereiten. Also das kannst du nicht erst in der 80. Minute flocken lassen.
Ja, also wir machen Druck. Bitte? Die können das. Wir machen ja. Druck, die können das. Die liefern die Maschinen gleich hin. Und
ja, also ich muss sagen, ich habe mich noch so ein bisschen geärgert am Samstag. Nachmittag danach im Spiel dadurch, dass wir dich gewonnen haben, so ein ganz kleines bisschen, aber ja, letzten Endes ist es glaube ich, egal. Vielleicht noch die Kommentare von unseren Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern, nochmal kurz zusammengefasst. Manu Bertz war auch ein bisschen genervt davon, dass man das gewonnen hat, aber egal, Champions League. Der Michael schreibt auch, egal, wir sind in der Champions League. Nächste Woche schlagen wir die Bayern. Der FW1893 schreibt, ein Eckball bringt uns in die Champions League, wer hätte das gedacht? Und sagt auch, egal, nächste Saison international. Der Pokalsieger Thomas schreibt auch, Analyse scheißegal, wir spielen Champions League. Und ja, und der Wieland Wangler redet nochmal kurz über Alex Nübel, sagt, heute wird ein bisschen geschleudert, aber trotzdem wieder verlässlich wie die ganze Saison. Und die Elisabeth schreibt, egal, wir haben alles erreicht. Das finde ich ein schönen Kommentar. Ich glaube, das mache ich zum Episodentitel, alles erreicht. Genau, und da sind wir eigentlich schon. Hörerfragen haben wir keine. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber es möchte keiner etwas von uns wissen. Deswegen, genau, die Lage nach dem 34. Spieltag haben wir eigentlich schon umrissen. Nochmal zusammengefasst, Gladbach schlägt Hoffenheim 4-0. Leverkusen spielt gegen Hamburg nur 1-1. Patrick Schick verschießt sogar noch einen Elfmeter. Also es lief wirklich alles für uns an diesem Tag.
Traumatisiert von Jeff Chabot.
Ja, ohne Witz. In der Abschlusstabelle ist der VfB Vierter mit 62 Punkten, 71-49 Toren, die zweitmeisten Tore in der Liga nach den Bayern, das finde ich auch krass. Also, das finde ich schon beeindruckend, dass wir die zweitmeisten Tore in einer Saison schießen, nach halt logischerweise den Bayern. Da hatten wir auch ganz andere Spiele und das trotz der Chancenverwertung. Ich überlege mal, wie viele Tore wir geschossen hätten, wenn wir eine bessere Chancenverwertung hätten, über die wir uns die ganze Saison beschwert haben. ja. Genau. Hoffenheim mit 61 Punkten auf Platz 5, dann 55 Toren und 6. Leverkusen mit 59 Punkten. Ich habe auch eine gewisse Genugtuung, dass wir gerade die beiden Vereine hinter uns gelassen haben und in die Europa League geschickt haben. wenn wir Leipzig noch wieder rausgekegelt hätten, dann wäre es auch schön gewesen. Aber ja, es ist neben dem Erfolg des VfB ist es eine große Genugtuung für mich, gerade die beiden Vereine hinter uns gelassen zu haben. Genau, 7. ist dann Freiburg eben und Frankfurt. Und Augsburg haben es nicht geschafft. Heidenheim und St. Pauli steigen ab. Und Wolfsburg rettet sich leider in die Relegation und kommt es da erst mit Dennis Seiben zu tun. Aber wir reden gleich noch über die Leihspiele, über die zweite Liga. Ja, wir haben schon unser kleines Saisonfazit gezogen. Andreas, was sagst du so zu den anderen Entscheidungen, die noch gefallen sind? Abstiegskampf?
Ja, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der traurig darüber war, dass St. Pauli nicht gewonnen hat, sondern Wolfsburg. Und ja, sehr bitter. Jetzt muss ich Paderborn die Daumen drücken. Ich hoffe, dass sie das
schaffen. Kannst du Dennis Seim die Daumen drücken?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem Paderborn hat es verdient. Das war ja ein richtiges richtig krasses Rennen da in der zweiten Liga. Ja, und mit 29 Punkten darfst du die Klasse eigentlich nicht halten. Das ist zu wenig. Ich meine, wir haben es auch mal geschafft, wir sind abgestiegen mit 28 Punkten in der Relegation. Ja. Aber ich sehe da schwarz für die Paderborner. Wolfsburg ist qualitativ einfach viel zu gut. Mit ihrer Ausnahmeregelung da. Ansonsten, was mich auch ein bisschen gefreut hat, ist, dass Hamburg dann jetzt auch so souverän die Klasse gehalten hat, dass sie jetzt mal aufgetrumpft haben. Hatte ein kleines Sweetspot bei mir. Ja.
Ja, genau. Und wir feiern, oder was heißt wir feiern? Feiern tun wir es nie, aber wir freuen uns auf die Rückkehr von Schalke, würde ich sagen. Endlich mal wieder ein großer Traditionsverein, auch mit einem großen Stadion. Und wir müssen nächstes Jahr nach Elversberg. Yannick, freust du dich schon?
Ja, auf jeden Fall mal ein neues Stadion. Wenn ich eine Karte kriege, fahre ich da gerne. Ja. Muss man aber auch mal, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Tommy Schmidt hat es auch bei Copa TS richtig gesagt. Sportlich definitiv coole Geschichte. Also die spielen auch wirklich einen geilen Fußball. Und
ja, auf jeden Fall.
Man muss auch sagen, denen wurden auch in den letzten 2 Jahren ihre besten Spieler weggekauft. Aslani, dann der Kollege, der jetzt bei der Eintracht spielt, der Stürmer, wo mir gerade der Name nicht einfällt, ist aktuell verletzt. Wurde ihnen in der Winterpause weggekauft.
Walter also Mader. Also der war ja auch da, muss dann halt zurück zu Werder. Ja, genau. Aber also,
muss man schon den Hut vorziehen. Es ist, die haben 12.000 Einwohner und das war wirklich immer ein, also hier in der Region hat man Elversberg schon gekannt, waren jahrelang in der Regionalliga Südwest unterwegs, dann in der dritten Liga. Nee, schon respektabel und ich finde es auch irgendwie immer cool, wenn mal so ganz neue Vereine hochkommen. Andererseits sage ich natürlich als passionierter Auswärtsfahrer, naja, Hannover 96 wäre vielleicht auch ganz, ganz schön gewesen.
Ich wäre immer wieder nach Hannover gefahren, ja.
Ja, und dann hättest du auch ein cooles Niedersachsen, ich weiß nicht, ob es ein Derby ist, ich glaube eher nicht, aber ein Niedersachsen-Duell gehabt gegen Wolfsburg in der Relegation. Ja. Nee, es ist okay. Glückwunsch ins Saarland nach Elversberg. Haben sie gut gemacht und auch ohne, das zwar auch, sind auch viele Sponsoren dahinter und ich glaube auch ein Unternehmen, was da viel reinbuttert, aber nicht zu vergleichen mit anderen Standorten. Also das muss man vielleicht da auch nochmal sagen.
Und wir haben ja dafür auch ein kleines Stadion mit abgegeben in die zweite Liga mit Heidenheim.
Ja, richtig, genau. Und du hast ja auch gerade erwähnt, mit Schalke dann auch wieder einen Gewinn für die Bundesliga erzielt in Sachen Tradition. Also von daher. Ja,
auf jeden Fall. Gut, dann blicken wir doch mal voraus aufs Pokalfinale. Es sind natürlich noch ganz viele andere Spiele die Woche statt. Donnerstag ist, wie gesagt, Relegation noch für Dennis. Da blicken wir gleich noch drauf. Was gibt's zum Pokalfinale noch zu sagen, Chris? Die Bayern, gegen die haben vor ein paar Wochen erst gespielt, die haben jetzt noch 5-1 gewonnen am letzten Spieltag, souverän. Sind Meister, sind aber, haben sich beim Feiern dann selber verhöhnt, ohne es zu wissen. Also nur noch beste Fanaktion seit langem.
Genau, spannend auf jeden Fall, spannend.
Was ich mich so ein bisschen frage, ist, es ist ja nicht, zuerst dachte ich, es wird so wie 2013, wo die Bayern mit dem Pokal dann das Triple noch geholt haben, jetzt ist die Champions League futsch, das Triple damit auch. Meinst du, das könnte ein Faktor sein? Meinst du, denen ist das die Saison, also wir hatten das ja auch, als sie 2018, als wir sie 4-1 geschlagen haben, damals, dass da ja auch, da waren sie auch aus der Champions League raus und da war irgendwie auch alles scheiße. Da haben sie auch noch das Pokalfinale verloren damals. Meinst du, es könnte ein Faktor sein am Ende?
Schwierig, weil ich glaube nicht, dass das Vince und Company zulässt. Also den ich menschlich wirklich sehr schätze. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sein Leben so wegwirft und zum Bayern geht, aber das steht auf einem anderen Blatt. Trotz allem glaube ich nicht, dass er das zulässt. Ich hoffe es, dass der ein oder andere Spieler denkt, ja gut, Stuttgart haben wir jetzt schon so oft jetzt weggehauen und ja, was wollen die? Machen wir halt den nächsten Platz. Das ist überhaupt und das ist so ein bisschen diese Arroganz reinrutschen. Und ich glaube, wenn das passiert und es kommt dann doch einiges zusammen, es ist jetzt nicht so, dass wir dahin fahren und einfach nur gucken, dass es nicht zweistellig wird, sondern ich glaube, wir fahren hin, sind, wie es Undav heute auch gesagt hat, wir sind kompletter Underdog oder wir sind einfach der Underdog. Wir sind Vierter in der Bundesliga und fahren als Außenseiter zum Pokalfinale. Das musst du dir auch überlegen. Aber was hat der VfB zu verlieren? Alle erwarten, dass du aufs Maul kriegst. Ey, du kannst nur gewinnen. Ja. Du kannst einfach nur gewinnen. Und ich erwarte einfach, dass sie sich nicht kampflos ergeben, sondern dass sie einfach nochmal alles raushauen. Dass es nicht irgendwie nach 3 Minuten 2-0 für Bayern steht und die Köpfe sind unten, sondern wir spielen das jetzt zu Ende, wir zeigen noch was und wer weiß, vielleicht ist es dieses eine Spiel. Ja. Vielleicht ist es genau dieses eine Spiel, wo Bayern dieses Jahr dann nicht auf der Höhe ist in dem Endspiel und der VfB einfach ganz, ganz, ganz gut dabei ist und auch mal konzentriert ist und selber wenig Fehler macht. Und warum sollte da nicht was gehen? Ich möchte es nicht ausschließen. Und ich habe Bock drauf, weil wir nur gewinnen können. Und das ist einfach eine ultra angenehme Ausgangssituation.
Genau. Und das ist ein guter Stichwort. Wir können nur gewinnen, wenn man es vergleicht mit dem letzten Jahr, wo eigentlich der Pokalsieg die Saison gerettet hat, weil, seien wir mal ehrlich, wir wurden Neunter, viele waren bis so enttäuscht, dass wir es nicht in die Top 6 oder Top 7 geschafft haben. Und dann hieß es so, ja, der Pokalsieg, das muss man holen, um damit die Saison positiv endet. Und das haben wir, weil sonst würden wir sehr viel anders auf die vergangene Saison schauen. Ja,
auf jeden Fall.
Genau. Und heute, also dieses Jahr ist es so quasi das i-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Torte, die Saison veredeln. Dann wird das eine super Saison, eine sehr, sehr geile Saison, eine historische Saison. Vor allem, wenn man diese Bayern, diese Rekord-Bayern hier mit 130 Toren, keine Ahnung, schlagen könnte. Ja. Und wir sind dieses Jahr das Bielefeld. Also wir sind der Underdog, der krasse Underdog. Ich habe geguckt, die Wettquoten. Bielefeld war letztes Jahr die Quote niedriger als wir dieses Jahr. Also das ist auch krass. Und, ja. Ein Punkt, eine Sache, die auch noch das bezeichnet ist für das Pokalfinale. Wir beenden die Saison mit dem Gegner, wo wir angefangen haben.
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, naja, na, ja, das ist, ja, und ich finde es einfach so krass, wenn du dir überlegst, vor 2 Jahren im Pokal, im Viertelfinale raus, aber dafür Champions League. Letztes Jahr Pokal gewonnen, aber dafür nicht international. Und dieses Jahr sind wir im Pokalfinale. Also egal, wie das ausgeht. Und wir spielen Champions League. Also das ist quasi ist die Zusammenfassung der beiden Vorjahre oder die Vermischung der beiden Vorjahre, wo du in der Liga und im Pokal Erfolg hast. Und dann kommt noch dazu, dass du im Achtelfinale immerhin der Europa League standest. Und ja, also ich bin auch, ich weiß nicht, Janik, hast ja gesagt, du fährst morgens hin am Samstagmorgen. Wie entspannt wirst du sein, wenn du in Berlin bist, auch mit dem Punkt auf das Spiel und im Vergleich zu letztem Jahr, weil das stimmt natürlich. Letztes Jahr war das schon eine große Anspannung, weil, wie auch Andreas richtig sagte, wenn du das letztes Jahr verkackt hättest, dann wäre, glaube ich, die Stimmung eine ganz andere gewesen nach dem Abschneiden auch in der Liga.
Ja, ganz klar. Und vor allem, es wäre historisch gewesen. Das hättest du dir ja 10.000 Jahre anhören dürfen, die ganze Geschichte. Ja, ihr habt es ja eigentlich schon richtig zusammengefasst. Dieses Jahr sind wir so ein bisschen Bielefeld. Also das heißt, wir können nur gewinnen. Für uns ist es schon ein großer, großer Erfolg, dass wir dabei sind. Allerdings haben wir natürlich ein bisschen mehr Qualität als Bielefeld, bei allem Respekt, die es ja jetzt auch super gemacht haben am Wochenende. Freut mich auch, dass die es geschafft haben. Sehr beeindruckend gegen die Hertha. Aber ja, der Chris hat es richtig gesagt, wir fahren da nicht hin, um uns kampflos zu ergeben. Dennis Undaff hat es heute richtig auch analysiert. Du wirst deine Chancen gegen Bayern bekommen, es werden nicht viele sein. Aber ich habe jetzt auch in den letzten Spielen bei ihnen durchaus Schwächen in der Defensive gesehen. Die musst du versuchen, irgendwie für dich zu nutzen. Ganz aus dem Spiel nehmen wirst du sie nicht können. Dafür haben sie einfach viel zu viel Qualität. Wenn da einfach diese Dreier-Offensive mit Diaz, Olise und Kane ankommt, wie willst du die ausschalten? Das funktioniert nicht. Du musst einfach gucken, dass hier hinten nicht diese typischen VfB-Fehler passieren. In den letzten Spielen immer gab, weil die werden gegen Bayern oder werden von Bayern eiskalt ausgenutzt werden. Und ja, auch ein großer Trumpf ist natürlich ihr Trainer Kompanie. Ihr habt es gerade auch nochmal angesprochen. Der wird da nicht zulassen, dass es dann einen Spannungsabfall bei seinen Jungs gibt. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, diese Bayern-Mannschaft, die da aktuell auf dem Platz steht, da sind so viele Charaktere dabei, die unbedingt diesen Pokal holen wollen. Also da dürfen wir uns, glaube ich, keine Hoffnungen machen. Es wird schwer, aber wenn der VfB es auch schafft, seine Stärken auf den Platz zu bekommen, hinten stabil zu stehen und vielleicht dann doch die eine oder andere Chance mal zu nutzen, Nadelstiche zu setzen, könnte es ein durchaus spannendes Pokalfinale werden. Also warten wir mal ab, aber der Druck ist ganz klar beim FC Bayern, auch ob der verpassten Chance mit der Champions League. Das muss man, ich glaube, das hat schon ein bisschen auch was bei ihnen hinterlassen. Dieses Champions League gegen Paris.
Ja. Also ich bin da ganz entspannt und noch entspannter als 2013. Weil da hatte man ja auch, also gut, da waren es nur 6 Jahre, dass man nicht geholt hat, aber dann war es ja irgendwie dann doch, dann hat man 3-0 hinten, kam nochmal ran und irgendwie so, ja, wir sind einfach in einem viel besseren, Ort jetzt irgendwie, auch mental, als das nach den Labbadia-Jahren waren, fand ich, und zumal die Saison ja auch einfach nicht gut war, 2013. Da haben wir uns ja, glaube ich, auch gerade noch so, genau, also wären wir gar nicht über die Liga, glaube ich, damals reingekommen, international, und sind ja nur dann in die Quali-Runde gekommen, als Pokalfinalist, weil das damals noch galt. Also ja, ganz andere Zeit. Ich würde sagen, wir gucken dann vielleicht nächste Woche nach dem Pokalfinale nochmal, was für Mannschaften dann schon in der Champions League stehen. Da werden noch, natürlich noch ein paar Quali-Runden gespielt werden müssen. Aber ich glaube, jetzt ein paar Ligen enden jetzt erst am kommenden Wochenende. Auf die Ausfälle fürs Pokalfinale können wir noch nicht blicken, weil es steht noch, also es gab noch keine Pressekonferenz. Es dürfte eigentlich noch niemand ausfallen. Karasor ist spielberechtigt. Es waren jetzt alle fit, solange es jetzt keiner was getan hat in der Woche. Genau, die Fan-Info ist auch noch nicht raus. Wir sind diesmal ja am Marathontor. Ich hoffe, da ist die Einlasssituation besser als im letzten Jahr, weil letztes Jahr war es eine Katastrophe und gab scharfe Kritik an der Stadt Berlin und an dem Ausrichter der Olympiastadion GmbH oder wie die heißen. Ja, genau. Also ich hoffe einfach, dass alle, die nach Berlin fahren und das Glück hatten, ein Ticket zu bekommen, einfach eine gute Zeit haben. Ich werde auch da sein und dass wir das einfach genießen können, egal wie es ausgeht und dass es halt auch abseits des Platzes dann einfach keinen Grund für Stress gibt. Fantreff ist der Alexanderplatz. Wenn ihr am Freitag schon hochfahrt, denkt dran, um 17 Uhr ist es Pokalfinale der A-Junioren, wo ihr noch hingehen könnt. Um 17 Uhr gibt es immer noch Karten. Ich habe übrigens aus Versehen mit 2 geschossen, das heißt, wenn ihr noch eine braucht, meldet euch. Genau. Und ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch was loswerden zum Pokalfinale? Yannick, du bist auch da, hast du gesagt, genau. Vielleicht genau. Sehen wir uns ja.
Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Ja, genießt es einfach. Genießt dieses Endspiel, egal ob ihr in Berlin seid oder beim Public Viewing oder zu Hause mit Freunden, Familie. Genießt es einfach. Es ist ein großes Geschenk. Andreas hat es vorhin auch richtig gesagt. Es ist die Kirsche auf der Torte für diese geile, geile Saison und einfach mitnehmen, genießen. Und ja.
Und den Bayern den.
Da gibt es nichts zu sagen. Wir können nur gewinnen an diesem Tag. Genau. Den Druck haben diesmal die anderen.
Ja. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann ist die Saison wirklich zu Ende. Und wir machen jetzt gerade nur einen zweiten kleinen Werbeblock. Das heißt, ihr wollt noch zum Pokalfinale was loswerden. Aber ich blicke in kopfschüttelnde Gesichter und in schüttelnde Köpfe. Genau, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Spotify und bei Podcasts eine Rezension dalassen. Könnt uns bewerten dort. Rezensionen werden auch vorgelesen von uns. Ihr könnt uns auch, wenn ihr uns bei YouTube hört, dann könnt ihr auch die Glocke aktivieren und gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft dann, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und auch genau bei Spotify kann man auch Bewertungen und Kommentare abgeben. So, wir blicken jetzt auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspiele und fangen an mit dem Meister der zweiten Frauen-Bundesliga, dem Verein für Bewegungsspiele zu Stuttgart. Von 1893. Die Frauen spielen im letzten Spieltag 2-2 in Sand. Also auch wieder wie die Herren schließen die Saison mit einem 2-2 ab. Liegen zwischendurch 2-1 hinten, gleich nur noch aus. Die Meisterschaft war ja schon nach dem letzten Spieltag klar. Dadurch steigt Mainz dann zusammen mit dem VfB auf und nicht Sand, was ja viele erwartet hatten, dass die mit hochgehen. Genau, Maxi Rall trifft und Mike Messmer. Und der VfB ist jetzt am Ende Erster, hatte ich schon gesagt, sind Meister. 58 Punkte, 17 Siege, 7 Unentschieden, 2 Niederlagen, 81-33 Tore. Und genau, es gab auch noch eine Meisterschale, die fand ich sah ein bisschen aus wie eine Blume. Ich finde es auch krass, dass es mittlerweile für jede Liga gefühlt eine Meisterschale gibt. Also für die zweite Herren-Bundesliga, für die zweite Frauen-Bundesliga, für, keine Ahnung, ich glaube für die dritte Liga gibt es auch eine Meisterschale, ich weiß es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall hatten auch da die VfB-Frauen was zu feiern. Das war jetzt am Ende nicht mehr so überraschend, weil, wie gesagt, der Aufstieg und die Meisterschaft wurden ja schon letzte Woche klar gemacht. Aber trotzdem Einfach schön, die Jubelbilder zu sehen. Es gibt auch schon Neuzugänge für die neue Saison. Über die erste hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Jetzt kommt noch Verena wieder von Werder Bremen. Die hat knapp 100 Bundesligaspiele schon auf dem Buckel, sehr erfahren. Und Stürmerin Mira Aruna kommt von der zweiten Mannschaft von der Eintracht. Und außerdem wurde heute noch bekannt, dass Julia Glaser ihren Vertrag bis 2027 verlängert. Da wird natürlich jetzt noch ganz viel passieren. Denke ich mal, in der Sommerpause wird auch viele Spielerinnen, da hatten wir letzte Woche gesprochen, viele Spielerinnen jetzt die Mannschaft verlassen, für die es dann vermutlich dann einfach nicht mehr für die Bundesliga reicht. Und was auch noch eine schöne Nachricht war, ist, dass am vergangenen Donnerstag, da war ja Pokalfinaltag im WV-Pokal an Himmelfahrt, die U15 hat den WV-Pokal gewonnen bei den Frauen, die U17 hat den WV-Pokal gewonnen und die zweite Mannschaft hat den WV-Pokal gewonnen. Also eine sehr trophäenreiche Saison für den VfB. Also sowohl im Nachwuchs als auch hoffentlich dann bei den Herren. Der VfB 2 schließt die Drittligasaison mit einem 3:4 gegen Osnabrück ab. Justin Diehl, Manso Urutakba und Nicolas Sessa mit seinem 10. Saisontreffer schießen die Tore für den VfB. Es wird also wieder torreich. Der VfB ist am Ende 14. mit 46 Punkten und damit die beste zweite Mannschaft Deutschlands vor Hoffenheim. Die hat nämlich nur 43 Punkte. Und auch beim VfB 2 gibt es ein paar Abgänge zu verzeichnen. Samuele Di Benedetto, der hat ja, glaube ich, sogar mal, im Kader gewesen, im Bundesliga-Kader gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
Sogar einen Bundesliga-Einsatz auch.
Hatte sogar, war das gegen Leverkusen-Spiel damit?
Wurde eingewechselt.
Ja, genau. Der geht genauso wie Alex Azevedo, Paulo Fritschi, David Tritschler, Semi Kara, der übrigens seine Karriere auch komplett beendet, habe ich heute irgendwo gelesen auf Twitter. Deli Haidini, Tino Kaufmann, Abdink Nankishi verlassen den Verein alle. Manso Urutakba, der sein 9. Saisontor gegen Osnabrück geschossen hat, der war nur ausgeliehen von Köln, glaube ich. Geht also wieder zurück. Also auch da gibt es natürlich einen Umbruch, aber natürlich kommen da auch Spieler aus der U19 hoch. Aber auch die zweite Mannschaft, Klassenerhalt gesichert, beste zweite Mannschaft Deutschland. Ich glaube, da kann man auch zufrieden sein mit der Bilanz. Und das Tore schießen haben sie offensichtlich nicht verlernt, wenn ich mir angucke, wie die letzten Spiele ausgingen. Die U19 ist auch WFV-Pokalsieger. 4:2 hieß es am Ende im Elfmeterschießen gegen die SGV Freiberg. Colin Coltil hat in der regulären Spielzeit getroffen und die bereiten sich jetzt natürlich vor auf das Pokalfinale gegen Wolfsburg, jetzt am Freitag um 17 Uhr, hatte ich schon angesprochen. Und dann kommen wir zur ersten deutschen Meisterschaft. Ich glaube, im gesamten Verein seit 2013. Genau, 2013 wurde die B-Jugend das letzte Mal deutscher Meister. Ich glaube, die A-Jugend hat danach den Titel nicht mehr geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber im Finale am Samstagvormittag ging es gegen Hoffenheim in Hoffenheim. Malik Mosrati traf zum 1:0, William Recupero dann zum 2:1 und Konstantinos Karangelis machte schließlich das Tor zum 3:2 und schoss damit den VfB zur deutschen Meisterschaft. Damit ist die U17 zum 8. Mal, oder der VfB vielmehr, ist zum 8. Mal deutscher B-Juniorenmeister. Das erste Mal seit 2013, hatte ich schon gesagt, damals noch mit Timo Baumgartl übrigens. Das kommt nicht hin. Der war auch mal B-Jugendmeister, genauso wie Sebastian Hoeneß, aber es war nicht Timo Baumgartl 2013. Egal, auf jeden Fall das erste Mal seit 2013 und der VfB zieht das wieder mit den Dortmundern gleich und ist geteilter Rekordmeister in der B-Jugend. Andreas, ist schon einfach, also selbst wenn Titel nicht das ultimative Ziel sind im Nachwuchsfußball, ist schon schön, dass wir endlich mal wieder in der Jugend Titel geholt haben, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob sich aus den Jungs jemand entwickelt, ob wir Karangelis jetzt auch in 2 Jahren dann mal auch bei der ersten Mannschaft sehen. Ich glaube, Busrati ist ja auch ein sehr gefragter Mann. Da läuft ja der Vertrag raus und anscheinend sind da schon einige Interessenten, die ihn haben möchten und deswegen VfB, bitte verlängern.
Also auf jeden Fall eine krasse Leistung. Die Mannschaft ist damit auch, glaube ich, seit 28 oder 29 Spielen in Folge ungeschlagen, genau. was auch eine krasse Leistung ist. Der Trainer, der dafür verantwortlich ist, wird nächstes Jahr die Regionalliga-Mannschaft des SSV Ulm trainieren. Die sind ja aus der dritten Liga abgestiegen. Ist natürlich einfach eine Auszeichnung, wenn Spieler, die bei uns halt im Juniorenbereich sind, dann Herrenmannschaften übernehmen. Das war ja schon bei, wie hieß er? der zu Magdeburg gegangen ist. Ihr wisst, wen ich meine. Den Trainer unserer zweiten Mannschaft, der zu Magdeburg gegangen ist, vor der Saison und dann relativ bald entlassen wurde. War ja auch da schon so, dass ein Nachwuchstrainer von uns dann im Profibereich oder im Herrenbereich dann Cheftrainer wurde. Und genau, so geht es auch mit Daniel Jungwirth. Und die U17 spielt
Markus Fiedler.
Markus Fiedler, genau, danke. Und genau, die U17 spielt dann auch noch ein WV-Pokalfinale und zwar jetzt am Mittwoch, wenn ihr das hört, also heute Abend um 18.30 Uhr gegen Groß Asbach. So, dann blicken wir noch auf unsere Leihspieler, die jetzt auch alle ihre Saison beendet haben, teilweise zumindest. Janik Keitel wurde nach 55 Minuten ausgewechselt, als Augsburg 0-4 bei Union unterging am letzten Spieltag. Augsburg wurde am Ende 9. mit 43 Punkten. Jasinio Malanga stand nicht im Kader, als Elversberg, über die hatten wir schon geredet, 3-0 gegen Münster gewann und damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit 62 Punkten in die Bundesliga aufstieg. Jovan Milosevic saß 90 Minuten auf der Bank beim 0-2 gegen Dortmund von Bremen. Das war eins von diesen Spielen, was wirklich egal war. Am Wochenende Bremen ist am Ende 15. mit 32 Punkten, auch keine gute Saison, muss man sagen. Gerade zu den Klassenerhalt geschafft. Dennis Seimen hat durchgespielt beim 2-0 in Darmstadt. Und hat damit auch sein 9. Spiel zu 0 in der zweiten Liga. Und die Paderborner sind jetzt Dritter mit 62 Punkten. Das heißt, sie müssen am Donnerstag und am Montag in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg. Ganz bitter fand ich es ja bei Düsseldorf, beziehungsweise Düsseldorf und Fürth, weil Düsseldorf hätte eigentlich im direkten Duell, die hätten einfach gewinnen müssen. Ja, und die hätten vor allem nicht 0-3 verlieren dürfen.
Die hätten 2-0 verlieren können und wären
genau.
Gepackt, zumindest die Relegation. Also.
Und wenn Fürth noch ein Tor mehr geschossen hätte, dann wären sie den direkten Klassenerhalt geschafft. Also es war eine ganz wilde Tabellenkonstellation da am Ende. Dann auch Bielefeld, die dann zurücklagen gegen Hertha und dann am Ende das noch in 4-1 drehen. Braunschweig war, glaube ich, noch unten drin. Also das war wirklich fast noch spannender als der Samstag.
Gut, aber genau. Die haben es dann relativ schnell klar gemacht, aber die jetzt auch noch erwischen können. Dresden, Magdeburg.
Stimmt. Wobei Magdeburg war schon durch, glaube ich, vor dem Spieltag.
Ja, wobei die hätten auch noch theoretisch reinrutschen können. Also ja,
genau.
Relegation.
Aber auf die kommen wir gleich noch, beziehungsweise ich kann es auch gerade vorziehen, Laurin Ulrich. 3-1 gewinnt Magdeburg in Kiel, ist am Ende 12. mit 39 Punkten Klassenerhalt geschafft. Und Leo Stergiou war nicht im Kader, als Heidenheim dann gegen Mainz verlor, 0-2 und abgestiegen sind. Ich fand dieses Spalier, was die Mainzer gebildet haben für die Heidenheimer, fand ich echt cool. Sieht man selten so eine Geste einfach, weil ich glaube, die war für uns alle schon vor Wochen abgestiegen, die Heidenheimer. Und sich dann nochmal so anzukämpfen, ist aller Ehren wert. Jetzt sind sie abgestiegen mit 26 Punkten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Bevor ich mich bei euch bedanke und noch uns verabschiede, und vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Registriert euch bei der DKMS. Wir haben es schon letzten Wochen immer gesagt, es gibt wieder einen aktuellen Anlass. Und es gibt eigentlich immer einen Anlass. Jetzt ist es nochmal einer mit VfB-Bezug, mit Gary Wern, der eine Spende braucht. Und Spenden kann auch die Familie von Gregor Preis gut gebrauchen, der ja vor kurzem verstorben ist. Und da gibt es einen GoFundMe. Und auch das haben wir wie letzte Woche wieder in den Shownotes verlinkt. Klickt da gerne drauf und lasst ein bisschen Geld da, das können kann ich für mich gut gebrauchen und wie gesagt, bei der DKMS Stäbchen rein Spender sein, das ist ganz einfach und sehr, sehr wichtig. So, erstmal euch dreien danke für eure Zeit heute Abend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Gesangskünste haben eure Ohren nicht komplett zerstört.
Ja, ich erwarte schon, dass du es zum Outro auch nochmal singst, also.
Ich hab den Tab hier noch offen, ich kann es ein bisschen tiefer singen. Une grande réunion. Eine große sportliche Veranstaltung. Singen die wirklich eine große sportliche Veranstaltung? Das sind ja die drei UEFA-Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, ne? Ich höre das immer und ich höre dann nicht eine große sportliche Veranstaltung heraus oder the main event. Ich muss mir das gleich nochmal anhören. Aber ich würde es auch einfach einspielen, aber dann kriegen wir Probleme mit dem Copyright. Dann ist Anthony Britton, heißt er, glaube ich, nicht happy. Tony Britton, genau. Wir lassen das und danken euch lieber fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nochmal nach dem DFB-Pokalfinale, vielleicht dann wieder als Pokalsieger. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
Auf Wiederhören.
Ciao. Servus.